Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen im Geld- und Bier-Podcast. Geld haben wir keins herumliegen, Bier haben wir herumstehen. Ja, wir haben heute eine ganz spannende Folge für dich vor, denn wir werden heute über die größten Trading-Fehler von uns reden und so, was uns so herumtreibt, wo unsere Problemstellungen waren oder teilweise auch noch sind. Deswegen können wir heute getrost auf den Disclaimer verzichten. Du kannst heute aus unseren Fehlern lernen und der Disclaimer ist, mach es einfach nicht nach, wenn es irgendwie geht. Ansonsten, ja, es ist ein super Thema, weil es mir gerade gestern passiert ist einfach. Also ich habe gestern einen Schlampigkeitsfehler wieder, aber genau das passiert halt leider ab und zu. Ich habe gestern eine Aktie gefunden, Momentum Trade, die wirklich instant, also ich glaube 15.32 Uhr eingebucht, 15.45 Uhr Take Profit 1 erreicht. Das klingt stark. Wunderbar. Und immer wenn Take Profit 1 kommt, schiebe ich dann eben den Stop Order auf a Break-Even nach. Ja, und irgendwann, eine halbe Stunde später, poppt auf schon wieder ein Trade. Und ich habe dann keinen Take Profit Order mehr, weil dann lasse ich die Aktie weiterlaufen. Poppt auf, Aktie verkauft. Ist jetzt auf Break-Even gefallen, der hat doch so stark gestartet. Nein, sie ist nicht auf Break-Even gefallen, aber ich war offensichtlich zu dumm, einen Stop-Loss-Order richtig einzugeben und habe den viel weiter oben platziert. Und draußen war ich und was hat die Aktie gemacht natürlich? Ach, ja, also zwei Jahre versemmelt, ja, auf das die sie dann noch gekommen ist. Ja, also Schlampigkeitsfehler, gut, die passieren mir halt ab und zu. Das habe ich auch.
Also habe ich natürlich auch genauso schon erlebt, dass ich das Stop-Loss dann auf einmal viel weiter drüber und auf einmal ist die Aktie sofort ausgestoppt. Ja. Und ja, es passiert halt. Aber ich finde es ein sehr charmantes Thema, gut, dass wir drüber reden, weil erstens einmal zeigt es die Seite, die nicht funktioniert auch manchmal und es ist nicht immer alles Licht, es gibt auch Schatten. Also bei uns funktioniert natürlich auch nicht alles, bei weitem nicht alles. Und gibt es auch oft Phasen von längeren Drawdowns, also wo längere Zeit nichts funktioniert, wo man dann wieder mental mitarbeiten muss und so. Wo man dann auch vielleicht auch sich selber die Frage stellt, funktioniert mein Trading noch? Muss ich mein Trading anpassen? Oder ist nur die Marktphase, die gerade nicht stimmt? Und wir bekommen nämlich immer wieder komische, sehr nachvollziehbare Fragen von Neo-Tradern, von Einsteigern, die gerade erst ankommen und so weiter. Und da denke ich, ist es einmal gut, über solche Dinge auch zu reden.
Absolut. Bevor wir das tun, Prost.
Cheers, mein Lieber.
Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten ja beide, würde ich sagen, einen großen Vorteil, nämlich Mentoren. Ja, also in meinem Fall einen wirklich großen Mentor, der wirklich mich an der Hand genommen hat. Also ich habe es eh schon mal erzählt, ich war damals 17, glaube ich, oder so, ich weiß nicht mehr genau mein Alter, und bin dann eben in diese Bank zu diesem Investmentclub und im Foyer der Bank ein paar Sessions zusammengestellt, da habe ich den kennengelernt, der hat sich gefreut, dass Junge ist, ich war mit Abstand wahrscheinlich der Einzige, der unter 50 war, glaube ich zumindest, und habe den eben kennengelernt und der hat mich wirklich an die Hand genommen, wir haben uns dann getroffen, der hat mir Dinge erklärt, aber wie es halt so manchmal ist, man muss auch manchmal selbst auf die Herdplatte greifen, nur dass die Herdplatte heiß ist, ja, das
glaubt man halt auch nicht. Ich finde das sogar wichtig.
Ja, gehört auch dazu, aber ich muss schon sagen, er hat mir halt schon viele Tipps gegeben, wo ich gesehen habe, okay, das ist nachvollziehbar, das ist gut so, und deswegen auch da auch vorsichtig zu sein. Also ich habe da schon sehr profitiert und ich musste schon einige grobe Fehler, die halt viele Anfänger vielleicht machen müssen, nicht machen.
Ja, also die Kapitalfehler, wenn man die aussparen kann, dann ist das schon mal sehr viel wert, dann ist es Gold wert. Aber ich finde die kleinen Fehler, die muss auch jeder machen. Also ich habe sicher nicht so früh einen Mentor gehabt wie du. Ich habe erst später dann wen gefunden, der mich da ein bisschen durchcoacht, aber auch jetzt nicht sehr lange begleitet hat. Also ich habe sehr, sehr viele Fehler selbst lernen müssen auf die harte Tour. Dementsprechend haben sich die bei mir auch sehr, sehr hart eingeprägt. Und deshalb bin ich auch so auf Risiko erpicht, ne? Dass ich sage, bitte schaut alle auf das Risiko. Ja, übrigens der Podcast, den keiner sehen will bei uns, haben wir mit, glaube ich, 50 Zugriffen bei mir und 70 bei dir oder so.
Ja, ein bisschen mehr, aber
nicht. Also Risiko interessiert keinen. Und das ist genau das, was ich meine damit. Also die Leute wollen reich werden, wollen Geld verdienen und keiner will aufs Risiko schauen. Und wir haben es im letzten Podcast auch erwähnt, erste Regel von Warren Buffett ist never lose money, zweite Regel ist never forget rule one.
Ja.
Also das Geld, was man nicht verliert, ist das Bestverdienteste. Eigentlich.
Absolut, ja. Und ich verzichte gerne auf ein bisschen Rendite, wenn ich dafür viel Risiko ausschließen kann.
Genau.
Und das verstehen eben die wenigsten. Und gerade als Anfänger ist es natürlich schwierig. Ich meine, ich verstehe es auch schon irgendwie, wenn du in einer WhatsApp-Gruppe bist, wo da halt was blau vom Himmel versprochen wird und so weiter, wo du mit Renditenversprechungen von 100, 200, 300.000 Prozent oftmals konfrontiert bist, die absolut nicht realistisch sind, zumindest nicht langfristig. Ja, man kann schon mal 100, 200, 300 Prozent machen. Ja, schließe ich jetzt nicht aus, kategorisch logischerweise.
Haben wir auch schon geschafft.
Ja, aber es ist halt nichts, was du jährlich schaffst. Weil genau. Wenn du es jährlich schaffst, dann würden wir hier jetzt nicht in meinen schönen Wiener Innenhof schauen.
Oh ja, wir würden trotzdem auch Bier trinken.
Wir würden hier noch Bier trinken, aber ich hoffe doch, dass ich da auf der Finca im Malle eingeladen wäre dann. Aber ja, es, nichtsdestotrotz, also ich bin schon sehr zufrieden mit meinem Blick da in den, in die, auf die grünen Bäume. Aber ja, es ist was ganz Wichtiges. Und vielleicht fange ich gleich an mit meinem ersten Trainingfehler, war so ein bisschen meine Emotionen im Griff zu bekommen. Und zwar eher bei mir die Emotion Angst. Ja, weil ich halt logischerweise damals als 17-Jähriger absolut, also meine Eltern waren nicht reich oder sonst irgendwas, ja, ganz normal Angestellte und meine Mutter war Ordinationsgehilfe bei einem Arzt, mein Vater war bei der Wiener Gebietskrankenkasse im mittleren Management vielleicht. Also ich hatte jetzt nicht so viel Geld zu traden und ich habe halt die große Angst gehabt, dass das Geld plötzlich weg ist. Ja. Und es hat mich, es begleitet mich heute noch. Also bei mir ist es ja so, ich habe weniger das Problem mit Gier. Manchmal kommt es auch durch, muss ich schon sagen, aber ganz, ganz selten. Und auch bei FOMO, ja, also ich habe eher die Angst, dass ich auf den Zug zu spät aufspringe und der Zug dann wieder schon dabei ist, umzukehren und in die Gegenrichtung, ja, zu fahren. Und da auch das selbst zu kennen und auch mal ein bisschen wirklich in die Angst hineinzugehen und hineinzuarbeiten und zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht Angst, aber ich mache den Trade jetzt trotzdem, weil genau das ist das Richtige. Und genau das ist halt die richtige Entscheidung, wenn es mal kracht. Ja? Also wenn du dann mal unten bist, ich habe da eh schon oft erzählt, bei Corona habe ich es verpasst, aber dann nicht aus Angst, sondern weil ich mit einer Doppelerholung gerechnet habe. Ja. Und da in die Angst manchmal hineinzugehen oder auch im Zero Hedge. Ja? Wir werden halt größtenteils Finanzierungstrades aufgehen, wenn die Volatilität steigt. Das heißt, ja, wenn das Risiko steigt, dann mache ich meine Finanzierungstrades auf, weil die sehr schnell in den Profit, ja, laufen können. Da musst du halt gegen die Angst arbeiten und das habe ich erst lernen müssen. Das habe ich wirklich lernen müssen. Und einer meiner größten Trading-Fehler war, zu ängstlich zu agieren, viel zu lange.
Das ist aber ein ganz harter Prozess. Und das, ja, ist nichts, was du, das kann doch kein Mentor beibringen von einem auf den anderen Tag. Das ist, und das lernen wir auch eigentlich in unseren Coachings immer wieder, dass wir den Leuten versuchen mitzugeben, ihr braucht Time in the Market. Also, ihr braucht die Zeit im Tun, dass ihr euch an das Marktumfeld gewöhnt und da eben auch diese Ängste ablegen könnt. Und das kann man auf kleiner Folie in PowerPoint kann man das vermitteln. Natürlich kann man sagen,
ja,
aber du musst ein Gespür dafür bekommen, wie die Märkte sind und was noch rational ist und wo Angst auch angebracht ist und wo nicht. Und generell ist halt Angst ein schlechter Berater generell. Aber
weißt du, das ist halt, ich meine, es ist eine blöde Metapher, gerade wenn irgendwo Krieg ist, aber so dieser Spruch, man, wenn das Blut an den Börsen hinunterfließt, in den Straßen der Börsen hinunterfließt, dann musst du kaufen. Ja, du musst dann die Eier haben zu kaufen. Mhm. Ja, das machen nicht viele und das ist so ein Spruch, der ist leicht gesagt und ja, klingt logisch danach, wenn, ja, du den Chart danach anschaust, wenn ich mir die Pandemie jetzt anschaue, logisch, ja, aber zwischendrin nicht logisch.
Vor allem die Frage ist halt, jetzt nehmen wir dieses Kriegsbeispiel, bleiben wir bei dem Narrativ, dann sagst du, okay, jetzt ist USA in den Irankrieg eingetreten zum Beispiel, der Markt kollabiert um 15% und du denkst, okay, ja, wie geht das weiter? Wenn jetzt die Atomexplosion kommt, dann kollabiert er nochmal weiter 25%. Wo ist der Boden? Ne?
Ja.
Und also in solchen Szenarien ist es immer schwierig. Beim letzten größeren Drawdown habe ich sehr gut mit Fibonaccis abstoppen können, da habe ich ja wirklich fast on point mit 4%. Den Punkt genannt, in Corona war ich auch sehr gut drin, das war aber mehr Zufall, das muss ich auch dazu sagen. Also ich hatte da sehr viel Glück, dass ich den Boden erwischt habe. Und das gehört eben auch dazu. Und ich versuche speziell dieses Angstthema so weit auszuschalten, dass ich sage, ich bin ja mit einem Teil von meinem Geld in meinen langfristigen Positionen sowieso permanent allokiert. Ja, ja, ja. Ich habe mein MSCI World Exposure, das bespare ich monatlich und da werde ich dann automatisch zum antizyklischen Kontrainvestor. Wenn der Markt sinkt, kaufe ich ja mehr Tranchen ein, ne, mit den 100 Euro oder 200 oder 300 oder 400, die ich dann monatlich bespare. Und dementsprechend sage ich, okay, mir ist sowieso in Wahrheit generell egal, wo der Markt hingeht, weil mit dem Exposure auf lange, ich bin jetzt 39, ich hoffe, dass ich nochmal 39 Jahre drauflege und wo der Markt ansteht.
Ja. Ja, du hast ja noch extrem viel Zeit. Es haben viele da draußen, ich habe 10 Jahre weniger Zeit wie du. Nicht, dass das auch noch genug Zeit. Das heißt, es wäre gar nicht so schlecht, wenn der Markt nochmal um 50% fällt, weil wenn er nochmal um 50% fällt, haben wir die Möglichkeit, nochmal günstigst nachzukaufen. Und ja, wir haben beide Geld an der Seitenlinie.
Ja, ich habe große Cash-Positionen zum Beispiel, die, ja, mich eben dann auch ruhiger schlafen lassen, weil ich würde zum Beispiel heute nicht gut schlafen, wenn ich voll allokiert wäre. Ja. Also ich persönlich nicht.
Ja.
Das mag für andere Leute anders sein, aber das muss auch jeder Trader für sich selbst herausfinden, wo ist mein Sweet Spot,
ja,
was kann ich verkraften, mit welchen Job Drawdowns kann ich selbst umgehen. Werde ich nervös bei 3%, 5%, 12% Drawdown? Das muss jeder selber einschätzen. Ne?
Ja, absolut, so ist es. Ja. Also die Emotionen in den Griff bekommen ist, glaube ich, das A und O.
Ja.
Auch wenn es wieder so Trading-Psychologie-Thema ist, was eh kein Schwein interessiert, ich weiß es. aber es ist halt einfach so. Die Leute kommen irgendwann kommt jeder drauf. Also ich habe mit den ganzen erfolgreichen Tradern, ich durfte mit einigen sprechen, wir werden auch einige wieder in Zypern treffen nächstes Jahr und alle sagen dasselbe. Du musst halt einfach mal kapieren, dass es größtenteils du selbst bist, der dich am Erfolg verhindert und nicht irgendwie Mr. Market, der dann halt immer nur, warum sollte Mr. Market auf einen Mini-Trader wie uns schaut. Ja? Also da werden Milliarden schon kreiert und wir mit unseren paar Edge, die wir da haben, das ist ja vollkommen egal. Das ist also ja, damit muss man fertig werden. So, wer jetzt noch dran ist, der ist schon am besten Weg. Der ist
ja,
schon am besten
wirklich. Weg, also ja. Gratuliere, wer jetzt noch dran ist.
Ja. Mein zweiter Punkt ist Overtrading. Ja, also da vor allem aus meiner Zeit als Daytrader. Im Tagestrading ist es nicht so dramatisch, aber als Daytrader, ich habe über 3 Monate meines Lebens Daytrader, glaube ich, vielleicht waren es auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, aber das war wirklich hardcore und ich dachte halt, als Daytrader musst du alle 5 bis 10 Minuten einen Trade aufgeben, sonst bist du kein Daytrader. Und also es war für mich im Prinzip 3 Monate Stress und am Ende ein Nullsummenspiel, aber es war halt definitiv, wo ich gesehen habe, okay, Overtrading macht definitiv keinen Sinn.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe das, während ich in Irland gewohnt habe, habe ich das eineinhalb Jahre, so wie in Irland, habe ich Daytrading gemacht. Und das war ein Nullsummenspiel nach eineinhalb Jahren. Also es war schon Plus. Es war auch ehrlich signifikantes Plus. Aber ich habe natürlich ein Buy and Hold Portfolio nebenbei betrieben. Das war um Welten besser gelaufen als mein aktiv gemanagtes Daytrading Portfolio. Dementsprechend, ich habe gewusst, ich kann es positiv. Ich kann positiv traden, Daytrading betreiben. Ich bin auch mit meinen Buy-and-Hold-Positionen besser, wo ich quasi sage, okay, ich versuche so den Value-Ansatz, was ist günstig, kauf dort ein, lass das liegen und fertig ist die Sache. Und ich hätte einfach, wenn ich noch 2-3 Jahre intensiv reingesteckt hätte, wäre ich wahrscheinlich noch profitabler geworden, aber das war ich dann einfach nicht bereit, wenn ich sage, mein Buy-and-Hold-Ansatz funktioniert so auch sehr gut.
Ja, absolut. Und ist auch die stressfreiere Variante.
Genau, richtig. Ja. Also zumindest in meinem passiv gemanagten Portfolio, nicht gemanagten Portfolio.
Ja. Definitiv, ja. Okay, Overtrading. Dann, ja, unzureichende Trade-Vorbereitung. Also das vor allem noch, wie ich bei der Stadt Wien noch meinen 45-Stunden-Job hatte. Manchmal 60-Stunden-Job. Und ja, das hat sich einfach wieder gezeigt. Warum steigt man einen Trade an, wenn man eben im Stress ist? Ja, ich habe ja immer das Beispiel, also Piloten haben ja dieses Unfit to Fly. Ja. Ja, das heißt, die müssen sich nicht krank melden, die müssen jetzt nicht Husten, Schnupfen, Halsweh oder Grippe haben, sondern die sagen einfach, ich fühle mich vom Kopf her nicht bereit, eine Maschine zu fliegen. Und ich bin dankbar, dass es dieses Unfit to Fly gibt, weil ich möchte dann im Vorhinein niemanden sitzen haben, der mein Kopf ganz woanders ist. Und genauso muss es für Trader, also für mich gibt es Unfit to Trade, für mich gibt es manchmal Tage und die im Top-Pick-Börsendienst sind, wissen das, das schreibe ich auch manchmal offen rein. Heute gibt es keine Trades, weil ich heute einfach nicht fit genug bin, aus welchen Gründen auch immer, sei es mental, sei es gesundheitlich, sei es aus Zeitgründen oder was auch immer. Und ich glaube, das muss man sich auch eingestehen. Also meine größten Verluste im Trading habe ich eigentlich immer, wenn ich unzureichend vorbereitet war.
Ja, das kann ja markiert. Dieses Unfit to Trade, du sagst, das ist ein super Vergleich mit dem Unfit to Fly. Das kann ja alles Mögliche implizieren. Das kann ja sein, du hast dich von deiner Freundin getrennt, du bist, keine Ahnung, 18 Jahre alt und oder sie hat sich von dir getrennt, du bist betrogen worden, was auch immer, eine emotionale Krise und du fühlst dich aber verpflichtet zu traden. Ne? Das ist halt das Schlechteste. Du musst halt wirklich, das ist wie wenn du am Rasen stehst, du musst 100% bringen, 110% vielleicht in deiner Analyse und in deinem Timing. Und du nebenbei Netflix schauen oder so, oder eben emotional anders mit dem Kopf wo sein, du wirst nicht das beste Outcome erzielen, das will ich damit sagen. Vielleicht kann es einmal funktionieren, aber es kann auch sein, dass du dein Portfolio mit sowas shorten kannst, ne?
Ja, und absolut.
Das ist halt.
Definitiv. Also da immer wirklich drauf schauen, dass man wirklich ja gut performt und dass man wirklich auch die Konzentrationsfähigkeit auch hat. Ja? Also auch dieser Eingabefehler, der wäre mir wahrscheinlich um 9 Uhr in der Früh nicht passiert. Ich bin halt der Morgenmensch. Für mich ist um 16 Uhr halt schon ein Großteil des Tages vorbei.
Mir wäre der um 9 Uhr in der Früh passiert.
So sind wir unterschiedlich hier. Vielleicht solltest du meine Stop-Loss oder meine Trades betreuen ab 16 Uhr.
Ja.
Und so ist das halt. Aber da weiß ich halt ganz genau, okay, nächstes Mal, jetzt weiß ich, dieser Fehler wird mir jetzt die nächsten paar Monate wieder nicht passieren und dann wird es halt wieder irgendwann einmal so weit sein. Ne? Aber das gehört dazu, genau.
So ja, es. Also ich würde auch sagen, das ist halt Kollateralschaden, das ist halt sowas passiert. Du bist nie fehlerfrei, du bist halt keine Maschine.
Ja. Und da ist in dem Fall ja nichts passiert, weil ich ja trotzdem einen positiven Trade hingelegt
habe. Ja, du hast dann weniger Gewinne.
Weniger Gewinne, genau.
Weniger Gewinne.
Ja, absolut. Genau. Ja, dann ein großes Problem von meiner Seite, lange Zeit, Gewinnmitnahmen. Ich weiß nicht, wie du das realisierst in deinem Depot. Ich meine, mittlerweile habe ich ganz gute Strategien etabliert, auch aus Fehlern gelernt. Also das Beispiel, ich glaube, das Kürzel ist B9K. Ich habe jetzt in der Vorbereitung zu diesem Podcast nicht mehr in mein Lynx-Depot geschaut, aber ich habe die Aktie nach wie vor drin liegen mit 0 Euro. Als Depotleiche. Ich meine, vielleicht wird der Börsenmantel irgendwann mal übernommen oder so. Keine Ahnung, warum wir die nicht ausbuchen oder was auch immer. Aber wirklich eine Aktie, die neue Marktaktie, die wirklich super gelaufen ist. Ich glaube, ich war da schon verfünffacht oder so, habe ich das Ding schon. Und ich habe dann schon Teilgewinne mitgenommen. Also im Endeffekt bin ich wahrscheinlich break-even dann irgendwie aus dem Ding raus, obwohl es jetzt null wert ist. Aber dann zu sagen, okay, wann ist es genug? Wann nimmst du mit? Und das ist halt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Beispiel von Gier, ja, neuer Markt. Ich meine, natürlich im Nachhinein sagt man schön, das war alles komplett überbewertet und so weiter. Aber ich war von dem Unternehmen wirklich überzeugt. Ich war überzeugt, dass die in die Zahlen reinwachsen konnten. Im Endeffekt habe ich viele Warnsignale dann übersehen auch. Und habe das nicht realisiert. Und heute habe ich zum Glück da klarere Regeln. Aber das ist auch so ein schönes Beispiel, dass ich da wirklich dann begonnen habe, mich mit Gewinn. Weil viele Trader beschäftigen sich auch, weiß nicht, wie es dir geht, mit dem Einstieg viel mehr als mit dem Ausstieg.
Ja, klar.
Und meiner Meinung nach ist der Einstieg die viel einfachere Sache, der Ausstieg die viel komplexere.
Es ist auch definitiv so.
Also gerade wenn ich sage Langzeitdepot und so, aber wann steige ich aus? Ja,
ein großer Unterschied, wie du ganz richtig gerade sagst, ist Langzeit- und Trading-Depot. Also ich habe in meinem Langzeit-Depot habe ich keine Take-Profits drinnen. Ich lasse es laufen. Und bis ich irgendwann mit 70, Mitte 70 entscheide, dass ich das Ganze realisiere oder so. Oder wenn ich sage, mit Mitte 60, ich möchte jetzt auf Cashflows umsteigen, dann baue ich mir draußen ein Cashflow-Depot.
Ja, aber dann musst du auch bis 70 noch ein paar Depotleichen drin liegen haben vielleicht. Hast du gar kein Ausstiegsszenario?
Nein.
Okay.
Im Langzeit-Depot habe ich keins.
Okay. Ich schon. Also ich habe immer ein Investment.
Aber ich habe auch keinen Einzeltitel.
Ja, okay, gut, das ist was anderes. Ja, das ist klar. Dann ist klar, dann ist logisch. Also für die ETFs und so weiter, also für MSCI World, für Gerd-Kommer ETF, den ich jetzt neu drin habe, dank dir und so weiter, habe ich natürlich auch keinen, logischerweise. Ja. Aber wenn ich so in Einzeltitel reingehe, habe ich immer eine Investmenthypothese. Ja,
ist klar.
Und diese Investmenthypothese?
Genau, die muss erhalten bleiben. Wenn die weg ist, dann muss ich natürlich canceln. Ne? Ja, aber das habe ich eben nicht. Ne? Also ich habe Langzeitdepot, bespare ich nur bei der ETF-Fonds.
Volles Sorgen.
Und ich möchte halt nicht so gescheit sein wie du und sagen, diese Aktie ist in den nächsten 3 Jahren der Outperformer. Ne?
Ja. Ich habe übrigens eine vorgestellt auf meinem Trading-Für-Profil.
Ja?
Ja, die wird outperformer.
Ich weiß schon wieder, ja.
Ja. Also, Trade-Helden, Trading-Für-Profil, Ideen kicken und dann sieht man sie. Offiziell, öffentlich.
Du alter Zocker.
Ja. Ich verdiene an Leuten, die Glücksspiel. Ja, weiß nicht. Süchtig sind ist wieder schlecht, da will ich ja nichts dran verdienen, betreiben. Ganz genau so ist es ja. Also Gewinnmitnahmen, genau. Dann, was fürs Trading betrifft, fünfter und vorletzter größter Trading-Fehler, ist halt das zu frühe Wechseln einer Strategie. Ja, du hast auf deiner Strategie oder hörst irgendwo eine Strategie natürlich.
Das ist aber spannend, weil das ist sehr, sehr individuell.
Ja, definitiv. Und du liest irgendwo ein Buch und denkst, hey, ist eine coole Strategie oder machst einen Kurs und so. Es gibt ja Kurse draußen des Todes. Ja. Und dann machst du die Strategie und ich bin ja prinzipiell jemand, bei dem, wenn ich mit irgendwas anfange, geht es einmal prinzipiell nach hinten los. Egal, was ich mache und das ist, glaube ich, auch wirklich, es ist fast schon ein Glaubenssatz bei mir. Ja. Aber mittlerweile stehe ich drüber, weil ich weiß, ich muss einfach nur dranbleiben bei den meisten Dingen. Aber es ist wirklich so. Also alles, was ich mache, ich habe am Anfang einmal keinen Erfolg. Ja. Also es ist komisch.
Also so schaust du mal aber nicht aus, generell.
Nein, es kommt dann irgendwann. Aber wenn ich jetzt eine neue Strategie anfange, wo jeder sagt, boah, die ist super, die ist super, die ist super. Also ich habe ein paar, wie gesagt, Trader-Kollegen, mit denen ich mich oft plaudere und sage, mach das, die ist super, die ist super. Da komme ich genau rein und dann sage ich mit dem, das ist nicht super. Ich verliere, ja, jetzt gerade habe ich auch Verluste. Also ich steige immer zum, ist komisch, ganz komisch. Aber trotzdem. Also
Timing ist nicht deins, oder wie?
Timing ist nicht meins unbedingt. Aber es hat mich dadurch ein bisschen zum Dranbleiber gemacht und ich habe auch gemerkt, okay, bei manchen Strategien musst du einfach länger dranbleiben. Also du kannst nicht, ja, wenn du jetzt eingestiegen bist nach Corona und hast den ganzen Bullenmarkt mitgenommen, da hast du ja Long-Strategien traden können, ob das jetzt deine Folge war,
das funktioniert einfach.
Und dann gibt es Phasen, die nicht funktionieren. Und das Schöne ist, wenn man einsteigt, wenn sie nicht funktioniert, ist, dass du schon ein bisschen die Schwächen kennst, diese Strategie. Ja. Und ein bisschen adaptieren kannst. Und das finde ich schon ganz gut. Aber es ist für mich, früher habe ich das viel zu schnell aufgegeben und gesagt, die ersten 5 Trades nicht funktioniert.
Aus dem Grund, und ich kann das absolut nachvollziehen, bin ich auch von den niedrigen Timeframes immer, immer höher gerückt und mein Lieblingstimeframe ist derzeit der Wochenchart, ganz ehrlich, also so blöd es klingt. Ich schaue mir wirklich die großen Bilder, die Makrobilder an, deshalb bin ich auch ins Makro-Trading rüber, wo ich sage, ich versuche die ganz groben Zyklen abzuschätzen, weil ich kann es auf dem 3-Sekunden-Frame sowieso nicht, auf dem 1-Stunden-Chart auch nicht. Und Am Tageschart geht's noch, aber ich schaue mal, gerade wenn ich das Big Picture sehen will, am Wochenchart, eventuell manchmal, ganz selten, aber manchmal auch auf dem Quartalschart, Monatschart. Ja. Und so wie bei Platinum jetzt sieht man, wenn man halt rauszoomt, sehr schön, was das bedeutet eigentlich, dieser Ausbruch. Ne? Also diese schöne grüne Kerze, die man sonst vielleicht so nicht wahrnimmt, was die im Kontext bedeutet. Und ja, also Kontext ist wichtig und die Periode, über die man das betreibt, natürlich auch.
Ja, absolut. Definitiv, ja. Also darauf schauen, dass man rechtzeitig schon dann natürlich sagt, dass Strategie funktioniert nicht, aber dass man es halt nicht zu frühzeitig sagt. Ich glaube, das ist wichtig, ja. Und last but not least, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, weil du bist ja jemand, der sich viel, viel mehr in die Dinge reintigert wie ich. Und ich muss sagen, ich für mich ein extremer Faktor eigentlich ist dieser News Overflow. Ja? Also, dass ich da, der führt dann bei mir zur Entscheidungsunfähigkeit. Ja? Dass ich sage, ich bekomme von da positive Nachrichten, von da negative Nachrichten, dann prasselt das halt auf mich ein. Also ich habe mittlerweile meine Routine ist sehr, sehr ausgewählt. Ich habe meine KI, die drüber läuft und die mir halt die Top 5 News aus allen Bereichen, also USA, Asien, Europa und so weiter gibt, die auch bei dir im Substack veröffentlicht werden, im Tagesupdate immer. Die schaue ich mir natürlich an und dann habe ich MSNBC, die ich mir anschaue, die Website, und das war es dann auch schon wieder mit News und damit ist erledigt. Ich habe früher Podcasts gehört, ich habe früher YouTube-Videos geschaut. Also das hat mich einfach alles nur verunsichert und ich habe mir dann immer gedacht, boah, das da kann, also rauf geht's nicht, runter geht's nicht, eigentlich, der eine sagt, es bricht alles zusammen, der andere sagt das. Also ich musste da echt wirklich einmal für mich einen Flow finden, dass ich sage, okay, Minimum an schon ausreichend News, aber ein Minimum, damit ich da wirklich entscheidungsfähig bleibe.
Ich verstehe das sehr gut, was du meinst mit News Overflow, und bei mir ist das ein bisschen differenzierter, weil ich einfach, und das hängt wieder mit den Timeframes zusammen, ich operiere einfach wirklich auf höheren Timeframes. Ich habe zum Beispiel eine Strategie, bin ich eingegangen im Corona-Tief, habe da Geld allokiert und zwar sehr stark edelmetalllastig, und seitdem greife ich das Kernportfolio nicht an. Mhm. Und mir ist, Entschuldigung den Ausdruck, scheißegal, was da in der Weltwirtschaft passiert, derzeit rennt es für mich. Also vor allem Gold hat sich wahnsinnig toll entwickelt, vor allem wenn man das im Ratio zu anderen Asset-Klassen sieht. Also ich nehme immer Gold-Immobilien-Ratio zum Beispiel her. Ich kriege heute für mein Gold ein doppelt so viel Immobilie wie vor 4 Jahren, mehr sogar. Und dasselbe gilt halt für Silber und Platinum, die sind halt noch nicht ausgebrochen. Ich sitze halt auch schon 3 Jahre in den Trades drinnen teilweise, ne? In den ersten Tranchen, ich bin nicht voll allokiert. Jetzt habe ich dann natürlich Exposure wieder abgebaut, sitze jetzt sogar mehr in Cash drinnen, aber bei mir ist es nicht so, dass ich im Wochentakt, also ich trade einmal im Quartal, mache ich Positionen auf und zu. Dementsprechend, ich baue vielleicht dann kleine Tranchen Hedges wieder auf oder so. Wenn ich sage, dann jetzt gerade letzte Woche habe ich wieder versucht, dann in ein paar Tranchen reinzukommen, dank dir. Bin immer noch nicht befüllt worden, werde das nächste Woche nachholen. Aber sonst, ich bin ja kein Trader, ich bin ja wirklich Langfristinvestor. So sehe ich mich.
Ich bringe dich noch ein bisschen dazu.
Ich werde eben, ja. Ich versuche auch, aber mit kleinem Exposure. Also mein Hauptportfolio ist langfristig angelegt.
Ja, ist auch richtig so.
Und ich versuche natürlich narrativ getrieben langfristig anlegen, so in 4-5 Jahresschritten, mein aktives Portfolio. Aber es ist nicht so, dass ich im Wochentakt da trade oder so.
Ja.
Und dementsprechend ist es für mich, das war ja die Frage, wegen News, ich höre mir das alles an, weil ich einfach mein Narrativ bestätigen oder verwerfen muss. Und die Frage ist, bin ich noch immer vom selben Narrativ überzeugt? Das bin ich derzeit, von dem globalen Abschwung der westlichen Nationen. Und dementsprechend setze ich auf Gold, beziehungsweise die Vision, dass sich das auseinanderdividiert von G7 und BRICS-Staaten, dass wir da geopolitisch einen Rückbau der Globalisierung haben und so weiter, dass das tendenziell inflationär rennt. Das sind so die großen Narrative, denen ich nachlaufe. Und dementsprechend bleibe ich halt so allokiert, bin halt in Risk-Off-Assets drin und nicht in Risk-On, und das bleibt auch derzeit so.
Sehr gut, sehr gut. Ja, definitiv spannend. Wer dazu übrigens mehr wissen will, auch ein Edelmetall, das spannend ist, Platinum, haben wir unlängst eine Podcast-Folge gemacht, also da auch unbedingt reinhören. Ja, ja, finde ich spannend. Also ist für mich auch immer wieder spannend, was andere dazu sagen und somit mich mit anderen Tradern auszutauschen zu dem Thema Trading-Fehler auch so. Das ist ja auch so ein bisschen Tabuthema. Ja, also jeder will halt immer so seine Erfolge und das. Ja, das ist schon richtig, aber man muss halt auch immer dazu sagen. Und ich bin auch offen und ehrlich. Ich sage auch in meinen Livestreams immer wieder, seit Jahresanfang läuft es eigentlich nicht gut bei mir im Trading. Aber ich kenne halt solche Phasen. Ja, und ich weiß, dass die Phasen sich wieder ändern werden. Und ja, jetzt in letzter Zeit heitert sich's ein bisschen auf. Also vor allem Donald Trump mit der Volatilität ist halt für mein Trading halt katastrophal gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Da habe ich schon einen schönen Drawdown
gehabt. Bei dem muss er geben, oder fehlt.
Oder fehlt.
Oder
Ja, und da habe ich halt schon gelitten, aber auch wieder zum Glück rechtzeitig. Also das sind dann auch wieder so die Routinen ins Kommen gekommen, dass man sagt, okay, ich momentan bin ich mit 0,1% meines Depots gehe ich in den Trader. Also weit entfernt von 1%, ein Zehntel davon, nach wie vor noch. Und deswegen hält sich der Drawdown halt schon in Grenzen. Aber es ist halt schon manchmal frustrierend, selbst für mich als ich bin ja schon lang Trader, dass halt jetzt da wirklich schon eigentlich einfach seit dieser Mensch dort sitzt und deswegen auch meine Antipathie wahrscheinlich auch, war mir schon vorher unsympathisch, auch vor seiner ersten Amtszeit, aber wurscht, dass das eigentlich extrem mühsam geworden ist und halt noch nicht die Erfolge bringt, aber jetzt, es pendelt sich jetzt ein, also man merkt, die Märkte werden ruhiger, und das ist schön, ja.
Vielleicht ein kleiner Zusatz zu einem großen Trading-Fehler, den ich auch noch kenne und von mir selbst auch, ist, dass man sich in Positionen verliebt.
Ja.
Und dann eventuell zu lange hält, wenn sich das Narrativ abgeändert hat. Und das ist gerade bei mir so, weil ich ja eben, wie vorher gerade erklärt, auf große Narrative setze, die dann lange bespiele, versuche diese langen Zyklen dann mitzureiten, egal ob es da kurze Drawdowns gibt oder nicht. Und wenn man aber das dann verpasst, das Top vor allem verpasst und dann sagt, okay, das war jetzt auch nur ein kurzer Blip nach unten, das geht wieder weiter rauf, weil das Narrativ noch immer da ist, ja, und da nicht erkennt, dass das ein Narrativ-Change stattgefunden, ja, hat, dass die Investment-These nicht mehr funktioniert, ja, und dann auf einmal auf 70% Verlusten sitzt, ja, zum Beispiel. Und das ist mir definitiv passiert. Ja. Und vielleicht auch noch ein Nachsatz zu dir, dass die wenigsten Leute gerne über diese Themen reden. Ich rede genau über diese Themen am allerliebsten, weil ich weiß, die bringen mir am meisten. Und da sind wir wieder bei dem Thema Drawdowns minimieren. Und wer sich viel über solche Dinge austauscht und mehr Erfahrung bekommt über solche Themen, gerade bei Drawdowns und bei Verlusten und bei Fehlern, das Wichtigste ist, die Fehler auszumerzen. Es ist nicht das Wichtigste, die Upside zu maximieren, sondern die Downside zu begrenzen. Das ist essentiell viel wichtiger. Und wer das, und deshalb sage ich immer, wir sind die Risikomanager ausgestorben. Deshalb auch dieser Risikopodcast, ne?
Also in dem Moment haben wir schon wieder 30 Zuschauer weniger.
Ich weiß, wir sehen die Zuschauer schon wieder runterrasten. Ja. Aber es ist die Wahrheit, und auch wenn es keiner hören will, bringt das meiner Ansicht nach die meiste Rendite.
Ja, absolut. Und es ist ja immer diese, auch die Opportunitätskosten, die du hast, ja. Weil wenn du mal 70% im Depot unten bist, ja, dann musst du nicht 70% plus machen, dass du wieder nach oben kommst. Ja. Das ist ja das große Problem an der Geschichte. Ja. Das ist ja auch, wo manche Trader, ich meine, Ego zum Glück nur noch wenig. Weniger sein, aber wieso, wenn ich 70% verliere, muss ich 70% plus machen? Nein, das ist nicht ganz so. Noch einmal nachrechnen, kann ich empfehlen.
Wie viel sind es dann? 800% oder so?
Nein, 600, glaube ich.
70% ist schon einiges.
Ja, ist einiges. Ich finde auch nicht, dass
man so ist. Bis auf 300%.
300%, ja.
Ja, sowas in
diesem. Also, das ist dann schon einiges, und das ist nicht zu unterschätzen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Auch alles, alles Geld, was man verliert an der Börse, kann man nicht weiter allokieren. Und damit, das ist ja auch das, was viele nicht am Schirm haben. Ja, wenn ich ein 100.000 Depot habe, dann bin ich auf 70.000 unten, dann fehlen halt 30.000, die ich allokieren könnte, mit denen ich auch vielleicht nur 3-4% machen könnte, halt massiv.
Ja, jetzt das ist einfach Geldmarktfonds so. Zu 3-4% alle.
Ja, gut. Dass man als Trader
Drawdown hat, muss man auch sagen.
Ist immer gescheiter, und dass man als Trader Drawdowns hat, ist normal, aber man muss halt schon dieses Drawdown-Management machen, man muss schon schauen, wann ist genug mit Drawdown, ne? Ja. Definitiv.
Ja, am liebsten ist nach 1% genug mit Drawdown, aber.
Ja, dann wünscht dir was. Ich habe einen Trainerkollegen gehabt, ich kenne die Sendung noch selber nicht, aber da gab es eine Sendung, die heißt Wünscht dir was. Die älteren Semester kennen es vielleicht noch. Der hat gesagt, wünscht dir was, haben sie nach 20 Folgen abgeschafft wegen Erfolglosigkeit. Ja, so schaut es aus im Schneckenhaus. Hast du dem Thema noch was hinzuzufügen?
Ja, ich glaube, wir könnten lange über Fehler reden. Also ja. Ich glaube, die wichtigsten haben wir besprochen.
Wir werden vielleicht noch eine zweite Podcast-Folge dazu machen. Also ich könnte auch noch einiges erzählen, glaube ich. Aber
ich glaube, wir möchten es halt den Zuhörern und Zuschauern wirklich ans Herz legen. Das Thema Risiko und das Thema Fehlermanagement auch. Und das sind halt die wichtigsten Themen in dieser Geschichte. Viele Leute jagen halt der schnellen Rendite nach. Und das ist halt meiner Meinung nach der erste Weg zum Scheitern. Wenn man sich nur auf das fokussiert.
Absolut.
Die richtige Arbeit fängt da an, wo es ums Risiko geht.
Ja, absolut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran warst. Du bist schon sehr, sehr weit auf deinem Weg.
Gratuliere.
Du dran bist.
Gratuliere.
Ja, definitiv. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge sehen. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht sich mit diesem Thema beschäftigen sollte, Trading-Fehler, dann gerne weiterempfehlen, Podcast, YouTube-Kanal oder was auch immer, wo du gerade bist. Und wenn du einen Daumen nach oben da lässt oder ein Like oder was auch immer, freuen wir uns auch in diesem Sinne. Danke, ciao, ciao.